Saraya, ich weiss, es ist unfair. Aber es ist nicht mein Job, alle Ungerechtigkeit, die dir widerfährt, wieder gut zu machen. Das ist nicht meine Aufgabe als deine Mami. Ich weiss, es ist gemein, dass die Welt manchmal unfair ist. Aber mein Job ist es, dir beizubringen, damit du lernen zu leben, dass die Welt manchmal ungerecht ist. Und dann konnte er sich beruhigen. Mir war es schon immer wichtig als Mami, dass meine Kinder verstehen, dass Gerechtigkeit und Fairness wichtig ist. Ich habe meine Kinder alle gleich fest lieb. Ich will mit allen gleich fest Zeit verbringen. Für alle gelten die gleichen Regeln in der Familie. Es ist ein wichtiger Wert des Lebens, dass wir versuchen, gerecht und fair zu sein miteinander. Aber manchmal ist die Welt nicht gerecht und nicht fair. Und mir war es immer schon wichtig, dass sie das von Anfang an mitbekommen. Dass ich ihnen nicht versuche, eine Welt vorzugaukeln oder eine Situation vorzugaukeln, dass ich als Mami könnte theoretisch fähig sein, um die Ungerechtigkeit der Welt für meine Kinder wieder auszugleichen. Das kann ich nicht, das muss ich nicht und ich glaube, das soll ich auch nicht. Mein Job ist lieben und ihnen helfen, durch ihr Leben zu gehen. In uns allen innen steckt der Wunsch nach Gerechtigkeit. Wir alle wollen gerne, dass es fair ist. Auf jeden Fall will niemand zu kurz kommen. Das wissen wir alle. Aber man kann sogar in verschiedenen sozialen Experimenten nachweisen, vor allem bei Kindern, die in einer sozialen Gruppe sind, dass sie Gerechtigkeit einen hohen Stellenwert hat. Sprich, ein unbeteiligtes Kind wird sich für Gerechtigkeit einsetzen, auch wenn das Individuum nichts davon hat. Nicht in dem Sinne davon profitiert. Es geht sogar so weit, dass man nachweisen kann, dass Kinder bereit sind, etwas aufzugeben, selber zurückzutreten, auf das Gerechtigkeit in der ganzen Gruppe existiert. Wir alle wollen Gerechtigkeit und ich glaube, es ist ein Stück weit in uns hineingeschrieben, dass wir gerne möchten Gerechtigkeit haben. Aber kein Mensch ist vollkommen. Wir alle handeln manchmal ungerecht. Und meistens ist das Motiv Egoismus. Darum haben wir in unserem System, in unserem Land, haben wir Richter, die dafür eingesetzt sind, um dafür zu sorgen, dass alle Gesetze, die wir in unserem Land haben, für alle genau gleich gelten. Die Richter sind genauso unvollkommen wie wir alle auch. Und darum herrscht gleich nicht richtige Gerechtigkeit. Mal ganz davon abgesehen, dass es eine grosse soziale Ungerechtigkeit weltweit gibt. Wir unter uns Menschen, so fest wir uns anstrengen, so fest wir auch wetten, können nicht für komplette Gerechtigkeit in unserer Welt sorgen. Und ich glaube, das ist einfach so, das können wir nicht ändern. Wir können uns zwar Mühe geben, aber wir können es nicht ändern. Wir brauchen jemand anders. Wir brauchen jemanden, der vollkommen ist. Wir brauchen jemanden, der alle diese Ungerechtigkeit von der Welt wieder geradebeugen kann und wieder recht sprechen kann. Und dazu möchte ich mit euch aus der Offenbarung lesen, und zwar aus dem Kapitel 19. Und wir fangen an mit Vers 11. Da steht: Da öffnete sich der Himmel vor meinen Augen und ich sah ein weißes Pferd. Der darauf saß, hieß der Treue und Wahrhaftige. Es ist der gerechte Richter, der für die Gerechtigkeit kämpft. Da öffnete sich der Himmel. In der Offenbarung, also die Offenbarung ist ja eine Vision von Johannes, die er aufgeschrieben hat. Für uns. Und es ist Gott, der die Vision ihm gegeben hat. Und wenn da steht, da öffnete sich der Himmel, dann ist es im Prinzip Gott, der sein eigenes Reich für uns auftut. Und er zeigt sich uns. Es ist wie, wenn Gott ein Bild von sich selber würde zeichnen. Für uns. Damit wir ihn besser kennenlernen können. Damit wir besser verstehen können, wer er ist und wie er wird kommen. Es ist das Bild, das wir hier sehen, von einem gerechten Richter, der wird kommen, um alles gerade wieder gerade zu machen und für alles Ungerechte zu tilgen. Nachdem sich der Himmel öffnet, das Erste, was wir sehen, ist ein weißes Pferd. Die Bibel arbeitet ja oft mit Bildern. Sie braucht ein Bild, um etwas zu beschreiben. Das weiße Pferd, das ist so ein Bild. Zu Zeiten von Jesus ist das weiße Pferd, das hat gerade etwas ausgelöst in den Menschen. Genauso wie zum Beispiel, wenn ich von einem vierblättrigen Kleeblatt rede, dann denkt jeder von euch an Glück. Wenn ich von meinem Herz rede, denkt jeder von euch an Liebe. Genau. Genau so ist das weiße Pferd. Das weiße Pferd, das steht für Sieg. Für einen Siegreichen, offensichtlich, der da zu reiten kommt, auf dem weißen Pferd. Der Reiter ist der Sieger über alle Könige, über alle Richter, die noch nie es geschafft haben, echte Gerechtigkeit in unserer Welt zu schaffen. Der, der auf dem weißen Pferd herkommt, also auf dem Sieg herkommt, ist der Treue und Wahrhaftige. Er wird der Treue und Wahrhaftige genannt in diesem Bibeltext. Und ein gerechter Richter. In dieser Bibelstelle, die wir zusammen anschauen, sehen wir immer wieder so Namen, die ja für ein Schlusszeichen stehen, oder so Beschreibungen, wie jetzt eben der gerechte Richter, die uns zeigen sollen, wer der König ist, wer Gott ist. Der treue und wahrhaftige gerechte Richter, den finden wir auch im Jesaja, in Kapitel 11. Das ist sehr cool beschrieben, das möchte ich mit euch zusammen lesen. Ich lese Vers 3 bis 5. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde wie ein Stockhieb treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Sie umschließen ihn wie ein Gürtel seine Hüften. Das ist wirklich ein gerechter Richter. Er lässt sich nicht vom Augenschein trügen. Er lässt sich nicht davon ablenken, was andere sagen. Er schaut nicht auf das Äußere, auf das, was wir als Erstes sehen. Er lässt nicht auf den Tratsch und auf den Klatsch, das, was über einem vielleicht erzählt wird, wo vielleicht wahr ist, vielleicht nicht. Er ist unbestechlich. Er lässt sich nicht beeinflussen. Nicht von dem, was man im ersten Moment sieht, nicht von dem, was man vielleicht hört und auch nicht vom Geld. Das klingt nach einem richtig guten Richter. Und er ist nicht nur gut im Sinne, dass er wirklich auch dahinter schauen will und echte Gerechtigkeit herbeiführen, sondern er ist mächtig. Ein Wort von ihm genügt. Und wenn ich das höre, ein Wort genügt, dann denke ich gerade an unseren Schöpfer. Der Schöpfer, der mit Wort Daten geschaffen hat. Der Schöpfer, der mit Wort die ganze Welt hat entstehen lassen. Der ist wirklich mächtig. Gerechtigkeit und Treue umgeben alles, was er macht. Wenn wir bei der Offenbarung Vers 12 weiterlesen, dann sehen wir, seine Augen leuchteten wie flammendes Feuer und sein Kopf war mit vielen Kronen geschmückt. Der Reiter trug einen Namen, den nur er selbst kannte. Jetzt haben wir wieder so Bilder. Seine Augen leuchteten wie flammendes Feuer. Das steht dafür, das Feuer, das ist einerseits, steht das für göttlichen Glanz, also für seine Herrlichkeit. Und auf der anderen Seite für einen Blick, das flammende Feuer, wo eben die Augen sind, für einen Blick, der alles durchdringt. Wo eben ins Innere schaut, ins Herz, wo die Motive anschaut und eben nicht das, was von außen ist. Und dann, sorry, dann steht, er ist mit vielen Kronen geschmückt. Es gibt Bild, also keine Ahnung, ich bin gerade so, wenn ich so etwas lese, dann sehe ich das gerade so, okay, der ist da mit dem weißen Ross und hat da so feurige Augen und es hat dann auch so verschifft. Sieht irgendwie blöd aus. Also irgendwie so gefühlt, echt jetzt? Aber ich glaube, wir müssen uns das nicht so festbildlich vorstellen, sondern wir müssen einfach verstehen, was damit gemeint ist. Was steht dann hinter dem viele Kronen geschmückt? Ob, wenn Jesus wiederkommt, ob er dann wirklich viele Kronen auf dem Kopf hat oder nicht, ist, glaube ich, nicht so mega relevant. Aber was relevant ist, die vielen Kronen stehen dafür, dass er über all diesen Herrscher und Könige steht, mächtiger ist als alle die, die mal waren. Mächtiger ist als alle die. Und wenn man noch ein bisschen vorher in der Offenbarung auch noch liest, dann liest man noch von dem Antichrist und der hat auch so Diadem auf dem Kopf. Und das ist eben auch wieder, der trumpft das. Er hat viele Kronen auf dem Kopf. Er ist mächtiger. Er ist grösser. Und dann steht etwas, was ich ganz cool finde. Dann steht einen Namen, den nur er selbst kannte. Das ist eigentlich fast mein liebster Teil von dem Bibelvers. Ich finde das cool. Es ist so mysteriös. Es ist so, irgendwie macht es einem gerade neugierig. He? Aber was niemand kennt, aber ich würde mich jetzt schon noch wundern, wie denn der Name ist. Oder ich meine, es werden ja schon Vornamen genannt und ich achte mich jetzt auf diese Namen. Und jetzt ist da einer, wo nur er selber kennt. Und irgendwie sagt es ja gar nichts aus. Weil ich weiss ja nicht, was dieser Name bedeutet oder was dieser Name ist. Aber wenn man etwas genauer anschaut, dann sagt es eben doch recht viel aus. Weil der Name, den nur er selber kennt, der steht für eine intime Beziehung zwischen Vater und Sohn. Ich versuche euch das so zu erklären. Mein Mann und ich, wir haben verschiedene Spitznamen für unsere Kinder. Ein paar von diesen Spitznamen kennen alle und wissen alle, dass wir sie so sagen. Und ein paar werden auch von anderen gebraucht. Aber es gibt ein paar Spitznamen, da hätte ich jetzt keine Freude, wenn jemand anders den Spitznamen meinem Kind würde geben würde. Sie dürfen den wissen, aber sagen hätte ich, glaube ich, nicht Freude ohne Beziehung. Ich mache ein Beispiel. Mein Mann, manchmal auch ich, aber vor allem mein Mann, sagt unserer Tochter Amix Trulli, Trulli, Trullala. Und so... Auf den ersten Moment, auf den ersten Blick, könnte das ja irgendwie abwertend sein. Oder eine Trulla, das ist so eine, die nicht immer ganz folgt, ein bisschen ein Schlitzohr, eine, die einem ein bisschen seich macht, die nicht gut anlässt, ein bisschen rumblödelt. Und man könnte eigentlich das Gefühl haben, dass der Spitzname schon fast eine Beleidigung ist. Also wenn das irgendjemand zu meinem Kind würde sagen, dann also mindestens komisch schauen würde. Vielleicht würde ich sogar sagen, hey, was sagst du da meinem Kind? Aber wenn es eben der Papi sagt, dann sagt er das in so einem liebevollen Ton und mit so einer grossen Liebe dahinter. Es bedeutet nicht, du machst manchmal seich, Schätzeli, sondern es bedeutet, ich liebe dich, auch wenn du seich machst. Und gerade in diesem Moment, wo du dich vielleicht ein bisschen daneben benimmst, bist du ja, ist es umso wichtiger, dass ich dich lieb habe. Und bist du genau gleich geliebt und genau gleich wertvoll. Und darum ist der Name, Trulli, Trulli, Trullala, eigentlich ein Kompliment, ein Liebesbeweis, eine intime Beziehung zwischen Vater und Sohn. Und genau so ist eben der Name, den nur er selbst kannte. Das ist ein Zeichen für eine intime Vater-Sohn-Beziehung. Der weise Ritter ist verbunden mit Gott, verbunden mit Vater. Es ist wie eine Art ein Inside-Joke zwischen dem Vater, dem himmlischen Vater und Jesus, dem Sohn. Lassen wir weiter bei Vers 13. Sein Gewand war mit Blut getränkt und sein Name lautete das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie alle trugen Gewänder aus reinen, strahlend weißen Leinen. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegt. Er wird mit eisernen Zepten über sie herrschen. Und wie beim Kelten der Saft aus den Trauben gepresst wird, so wird er sie zertreten. Und sie werden den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes zu spüren bekommen. Auf seinem Gewand an der Hüfte stand der Name König über alle Könige, Herr über alle Herren. König über alle Könige und Herr über alle Herren. Er steht über jedem Richter. Er steht über jedem König und er stellt jeden Herrscher in den Schatten. Und gleichzeitig ist er noch so viel mehr. Weil, wenn er nur allmächtig und gerecht wäre, wenn Gott nur allmächtig und gerecht wäre, dann hätten wir alle ein Problem. Weil Gerechtigkeit bedeutet, dass auch meine Verfehlungen gerichtet werden müssen. Und das bedeutet Blut. Wie gut, dass wir auch lesen können, sein Gewand war mit Blut getränkt. Sein Name lautete Wort Gottes. Weil das bedeutet, dass der siegreiche König, der Herrscher von allen Herrschern, dass der gute, gerechte Richter, der ist Jesus. Und er ist auch unser Retter. Jesus ist auf die Welt gekommen und hat alle Verfehlungen auf sich genommen und ist am Kreuz stellvertretend gestorben, auf das wir befreit dürfen leben. Sein Gewand ist mit dem Blut bedeckt, wo ich eigentlich am Richter schulde. Sein Gewand ist tränkt in dem Blut, wo wir am Richter schuldet. Ich liebe es, wenn die Bibel uns in einen Gegensatz hineinführt, der dann irgendwie doch Sinn macht. Es bedeutet, dass Gott so gross ist, dass er aus einem Widerspruch Sinn machen kann. Jesus ist der gerechte Richter und der, der uns vor dem Richter rettet. Er ist beides gleichzeitig. Die Tatsache, dass Gott einen Weg gefunden hat, Richter und Retter in einem zu sein, das fasziniert mich immer wieder von Neuem. Das ist irgendwie cool, etwas Gegensätzliches, das doch Sinn macht. Gott war gerecht, als er die Welt geschaffen hat. Heute ist er immer noch gerecht und wenn er wieder kommt, wird er gerecht sein. Es beruhigt mich zu wissen, dass Gott die Ungerechtigkeit der Welt nicht wird stehen lassen. Dass Gott die Ungerechtigkeit, die mich manchmal fassungslos macht, wird tilgen. Weil wenn ich daran denke, dass es Kinder gibt, die Hunger haben, dann werde ich hässig. Weil es ist ungerecht, sie haben das nicht verdient. Genauso wenig, wie ich es verdient habe, im Überfluss zu leben. Und wenn ich daran denke, dass es Mütter gibt, die unter menschenunwürdigen Bedingungen Kleider zusammennähen für mich, nur damit sie am Abend heimkommen und nicht genug Essen können auf den Tisch tun. Dann macht mich das hässig. Dann werde ich fassungslos, weil sie hat das nicht verdient. Genauso wenig, wie ich es verdient habe, am Morgen können aufstehen und den Kühlschrank aufmachen und finden, was machen wir, ich habe Lust auf das. Und wenn ich so hässig bin, dann darf ich vor den Mächtigsten von allen Richtern treten. Und Anklage erstatten. An eine ungerechte Welt. An eine Welt voll von Egoismus. Und ich darf wissen, dass der mächtigste von allen Richtern Recht sprechen wird. Ich darf natürlich auch alles, was er mir gegeben hat, dafür einsetzen, um Gerechtigkeit zu schaffen. Und ich soll das auch machen. Aber ich werde es nie erreichen und ich bin so froh, dass ich mit dieser Wut noch einmal hin kann, dass ich sie nicht in mich hineinfressen muss. Und wenn ich genau vor dem Richter stehe und das mal angeklagt werde und für schuldig befunden werde, dann darf ich wissen, dass genau der gleich Mächtige die Strafe für mich schon getragen hat. Wie gut ist es, dass der König der Könige, der Sieger und der Richter auf einem weißen Ross kommt. Wie gut ist es, dass er unser Retter mit dem blutgetränkten Gewand ist. Wie gut ist es, dass es keine Macht im Himmel und auf Erde gibt, wo ihm das Wasser reichen kann. Er ist Sieger. Er ist treu. Er ist wahrhaftig und gerecht. Er ist Richter. Er ist das Wort. Er ist verbunden mit dem Vater. Er sieht alles. Er hat alle Autorität. Er ist mächtig. Und er ist mein persönlicher Retter. Er ist Jesus. Und wenn mir in meinem persönlichen Leben Ungerechtigkeit passiert, wenn ich Ungerechtigkeit erlebe, dann muss ich die nicht einfach hinnehmen und sagen, ist okay, ich vergebe dir. Ich kann Anklage erstatten. Ich kann meine Anklage von der besten, von der mächtigsten und der gerechtesten Richter aller Zeiten geben. Ich kann das machen im Wissen, dass ich gehört werde. Ich kann das machen im Wissen, dass er für Gerechtigkeit sorgen wird. Und wenn ich die Anklage vor Gott bringe, dann darf ich sie loslassen. Dann darf ich sie abgeben. Dann darf ich vergeben. In diesem Zusammenhang, für mich, bedeutet Vergebung die Anklage abgeben. Im Wissen und im Vertrauen, dass ich sie an den richtigen Ort gebracht habe. Im Wissen und im Vertrauen, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Wenn wir vergeben, dann müssen wir nicht etwas ungerades gerade sein lassen. Wenn wir vergeben, dann können wir es abgeben. In Gottes Hand. Im Wissen, dass er ungerad nicht wird gerade sein lassen. Ich suche nach der Wahrheit. Ich suche nach viel mehr. Ich suche das Recht, das, was echt zählt. Ich erlebe so viel Falschheit, so viel, was verletzt. Jeder Mensch macht mal Fehler. Niemand ist perfekt, wo alle mit dieser Last, wo von überall her drückt, wo alle mit dem Fehler, wo mich dann verschluckt. Ich schaue in die Welt und brülle vor Sorge. So viel Egoismus, Armut und Schuld. Es muss doch noch mehr geben. Meine Hoffnung stirbt zuletzt. So mache ich mich auf die Suche nach dem, was nicht verletzt. Ich suche nach Gerechtigkeit, dem ultimativen Sieg. Ich suche nach dem Licht, nach der Liebe, die dann bleibt. Da und da auf der Erde sehe ich Fünkchen, da und da brennt es. Von dem, was mal kommen wird, von dem, was dann immer wird. Die Fünkchen sind Menschen, die leben wie der, von dem, was mal kommen wird und dann für immer wird. Die Fünkchen sind Hoffnung auf das himmlische Reich. Das mit dem Richter, der herrscht, königlich. Ich schaue in die Zukunft und die Hoffnung wird gross. Weil der König, der kommen wird, sein Sieg, ist schon gekommen. Ein König, der sich zeigt, der sich zu mir neigt. Ein König, der gewöhnt und den Sieg mit mir teilt. Der treue und wahrhaftige König bist du. Gerecht richten im Himmel und auf Erde, das kannst nur du. Verbunden mit dem Schöpfer, mysteriös und voll Macht. Ein Wort auf Erde und es ist vollbracht. Du ehrst unseren Vater, richtest nach ihm, schaust nicht aufs Äußere, nicht auf deinen Gewinn. Die armen, vergessenen Seelen sind dir nicht gleich. Du richtest gerecht in deinem himmlischen Reich. Du stehst überall, bist mächtig und stark, siehst alle Sorgen, all Armut und Schmacht. Deine Augen durchdringen auch das Stärkste von der Schild. Nichts steht dir entgegen, auch wenn du gekommen bist als Kind. Du bist Jesus, Messias, Retter der Welt. Du hast alle Verfehlungen auf deinem Rücken getragen. Du bist Richter und Retter, der König über allem. Ich kann fast nicht warten auf deinen grossen Tag, wenn der Himmel wird aufgehen und die Stunde nicht mehr vergeht.